Liebe Geschwister, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam wieder Gottesdienst feiern können, zusammenkommen dürfen unter Gottes Wort und im Namen Jesu. Er ist in unserer Mitte, wie wir gehört haben. Ja, es geht heute viel um Heiligkeit. Wir haben diese schönen Verse aus dem Alten Testament gehört, wie wichtig es Gott ist, dass das Volk Gottes, dass er sich ausgesondert hat, dass dieses Volk heilig ist. Und das ist jetzt genau der Punkt, nämlich die Frage, was ist es, heilig zu sein? Was bedeutet das? Wie muss man sich da verhalten, dass man heilig ist, dass man gottgefällig ist? Und so möchte ich einleitend zwei Fragen stellen. Was gefällt Gott besser? Man könnte auch sagen, was ist heiliger? Wenn man in Jerusalem im religiösen Zentrum Opfer darbringt oder wenn man in Joppe, das ist also in der Provinz, Sie werden das dann sehen, Kleider für arme Witwen näht. Was gefällt Gott besser? Andere Frage. Gefällt es Gott besser, wenn man als Israelit, ich spreche jetzt von Israeliten zur Zeit Jesu, wenn man Heiden, also Nicht-Juden, meidet, damit man sich nicht verunreinigt? Oder gefällt es Gott besser, wenn genau diese Heiden Gottesfurcht haben und Gerechtigkeit üben? Für den frommen Juden zur Zeit Jesu und der Apostel war diese Frage alles andere als klar. Das werden wir heute im Lauf der Predigt ganz deutlich sehen, dass Gott hier massiv mächtig eingreifen musste, um diese Fragen zu klären. Es geht also um die Bekehrung eines Heiden, eines römischen Hauptmanns namens Cornelius. Und das wird in diesem Kapitel 10, ich weiß nicht, wer das in der Vorbereitung für heute schon durchgelesen hat, wer hat das gelesen? Juhu, zwei. Der Sinn war ja, ist ja immer bei dieser Predigtserie der Apostelgeschichte, dass sie auch immer schon mitlest, weil ich kann in der Predigt nicht alles lesen und auch nicht alles auslegen. Also das wird des Langen und Breiten dargelegt, wie dieser Cornelius zum Glauben kommt, sehr detailliert. Und wenn wir ganz kurz schauen, dann sehen wir hier die Landkarte, das heißt, hier ist das religiöse Zentrum Jerusalem, hier Caesarea, hier ist dieser Cornelius zu Hause und das zeigt uns die Route des Petrus, wie er zuerst nach Lydda geht und dann nach Joppe geht, um dort einerseits ein Heilungswunder dazu zu machen, also in Lydda heilt Petrus einen Gelähmten und wisst, was er dann zu ihm sagt? Er sagt nicht, so geh hin, genieße dein Leben, sondern er sagt, steh auf, mache dein Bett selbst. Jetzt bist du nicht mehr gelähmt, jetzt kannst du dein Bett selbst machen. Gott liebt es, wenn wir aktiv sind und Verantwortung für unser Leben übernehmen. Dann wird er nach Joppe gerufen, weil dort eine Frau namens Dorcas oder Tabitha, das ist in beiden zwei Sprachen, Gazelle übersetzt, dort ist eine Frau voll guter Werke und Almosen, sie hat eben Kleider für die Witwen genäht und sie stirbt und kann ihren Dienst nicht mehr ausüben. Und jetzt rufen sie Petrus. Petrus geht hin und wirkt das Wunder einer Totenauferweckung. Gewaltig. Unglaublich. Und wir können sinngemäß sagen, ja, jetzt kann sie ihre Werke der Gerechtigkeit, ihre Almosen weiter üben. und wir wissen es nicht genau, aber wir können davon ausgehen, dass sie es weiter ausgeübt hat. Und nun dann wird Petrus, das lesen wir heute, nach Caesarea gerufen zu einem Heiden, von dem es aber heißt, er war fromm, gottesfürchtig und voller Almosen. Und deswegen die Frage, ist das vor Gott angenehm, obwohl dieser Mann in den Augen der damaligen Juden als unrein galt? Wir lesen jetzt gemeinsam den Text oder Ausschnitte aus diesem Text, Kapitel 10, um uns weiter mit dieser Frage zu beschäftigen. In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viel Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Der sah um die 9. Stunde, das ist 3 Uhr nachmittags, in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach: Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach: Was ist, Herr? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, sodass er ihrer gedacht hat. Im Folgenden wird nun Cornelius beauftragt, dass er nach Joppe sendet, um Petrus zu holen. Gleichzeitig, als das hier geschehen ist, erlebt der Petrus etwas, oder eigentlich einen Tag später, erlebt der Petrus etwas sehr Spannendes, denn er hat Hunger und sieht plötzlich in einer Vision, wie ein Tuch, ein Leinentuch vom Himmel herabgelassen wird. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Ein Gräuel für jeden Juden, unreine Speisen. Und eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein, für profan. Dies aber geschah 3-mal. Erst noch ein 3. Mal hat Petrus gemeint, es ist gewusst, es ist ernst gemeint. 3-mal ist dieselbe Vision gewesen. Und nun geht es weiter, dass die Leute kommen, die von dem Cornelius gesandt wurden, und Petrus geht mit ihnen mit. Und nun kommt er zu ihnen und sagt: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum bin ich auch ohne Widerrede gekommen, als ich hergerufen wurde. Und nun frage ich: Aus welchem Grund habt ihr mich gerufen? Und nun steigen wir in die Predigt des Petrus ein, wieder ein paar Verse später. Da tat Petrus den Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Und er predigt von Jesus und sagt: Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe und so weiter, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was im Land der Juden und in Jerusalem was er getan hat, und ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hoch preisen. Da ergriff Petrus das Wort: Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Und nun wandert dann Petrus zurück nach Jerusalem. Und als er dort ankam, heißt es, und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten: Du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Und dann erklärt Petrus noch einmal alles. Wiederholt sich der ganze Text. Und er sagt: Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Er wollte ja zuerst, Petrus hat gesagt: Nein, das mache ich nicht. Nein, er wollte Gott nicht wehren. Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen: So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Also ein sehr spannender Text, voller Überraschungen und wirklich eine neue Offenbarung, die Gott hier schenkt. Ganz kurz, ich möchte auf drei Dinge eigentlich eingehen. Zuerst auf zwei Missverständnisse, die ich schon eingangs ein bisschen angesprochen habe, nämlich das Missverständnis bezüglich dem Prinzip der Unreinheit und dem Prinzip der Heiligkeit. Und dann, was hat die Überwindung dieser Missverständnisse für Folgen? Beginnen wir mit dem ersten Aspekt, das Missverständnis der Unreinheit. An der Vision, die der Petrus erfährt mit diesen Tieren, die da vom Himmel herabkommen, die für einen Juden verboten waren zu essen, wird die ganze Problematik klar. In unseren Breiten weiß man vor allem, dass jüdische Menschen kein Schweinefleisch essen, dass es nicht koscher ist, Schweinefleisch, aber es gab viele, viele, viele weitere Essensgebote, was Juden nicht essen durften, um sich nicht zu verunreinigen. Und Petrus wollte also definitiv das nicht. Wir sehen dann auch die Dramatik, als Petrus zurückkommt nach Jerusalem, wie die Leute aus der Beschneidung, die Juden, streiten mit ihm. Sie sind verrückt, was denn in diesem Petrus gefahren ist, dass er in das Haus eines Heiden einkehrt und sich verunreinigt. Und daher müssen wir uns die Fragen stellen: Was war Gottes Absicht mit dem Gebot, sich nicht zu verunreinigen im Alten Testament? Dieses Prinzip von Reinheit und Unreinheit zieht sich durch das ganze alttestamentliche Gesetz. Und das hatte in erster Linie einen erzieherischen Sinn. Denn durch diese Gebote wurde den Menschen tagtäglich das Prinzip der Unreinheit vor Augen geführt. Tagtäglich erfuhren die Menschen dadurch, dass sie als Menschen von Gott getrennt waren. Was von oben von Gott kommt, ist heilig, ist rein. Was von unten, was von den Menschen ist, ist unrein. Und diese beiden Dinge sind unvermischbar. Das ist eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und das Gesetz machte klar, dass es eine ernste Gefahr ist, sich zu verunreinigen und dadurch seine Beziehung zu Gott zusätzlich zu gefährden. Gott wollte auch vermeiden, dass sich das Volk Israel mit den heidnischen Völkern vermischt. Wir haben es gelesen, ihr sollt mir eine heilige Nation sein, ein heiliges Volk sein, das sich nicht vermischt mit den Heiden. Und wenn wir im Alten Testament lesen über die heidnischen Völker, so ist immer wieder die Rede von der Kombination Götzendienst. Also die Heiden haben allen möglichen Götzen geopfert und sie angebetet. Und das wird in einem Atemzug genannt mit sündhaften Verhalten. Hurerei und Götzendienst war eine zusammengehörende Ausdrucksweise. Es geht aber nicht nur um Unzucht, sondern mit diesem Götzendienst war auch Mord und Totschlag, Betrug, Diebstahl und weitere Sünden eng verbunden. Und wir sehen auch in der Geschichte Israels, dass je mehr sie sich von Gott lösen, umso mehr nehmen diese Dinge überhand. Nicht nur sexuelle Unzucht, sondern Mord und Totschlag. Ungerechtigkeit im Volk Gottes, was dann letztlich dazu geführt hat, dass Gott Israel richten musste. Ja, wie ich mir das so überlegt habe, ist mir sehr klar geworden, sehr plötzlich bewusst geworden, dass wenn wir in unser Land schauen, in unsere westliche Kultur schauen, dieser Zusammenhang zwischen einer Loslösung von Gott, das können wir auch Götzendienst nennen, und einer Verrohung des Lebens, ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Je mehr wir uns als Kultur, als Volk von Gott loslösen, umso chaotischer wird es. Und was heutzutage im Bereich der Sexualmoral als positiv angesehen wird, da kriege ich Gänsehaut. Es ist furchtbar. Es tut richtig gehend weh, wie diese Dinge propagiert werden und wie gleichzeitig, wenn wir als Christen die Ehe hochhalten und sagen, das ist es, worum es geht, wie man da in Gefahr kommt, dass man ausgegrenzt, diskriminiert wird. Also wir sehen damals wie heute dieselbe Problematik, Loslösung von Gott, und das Chaos bricht aus. Gott ging es im Alten Testament, und das haben auch die Texte aus dem Alten Testament klar gemacht, ging es viel mehr darum, dass Menschen das bewusst wird, als dass sie jede Kleinigkeit einhalten. Nun, was haben die religiösen Juden im Lauf der Jahrhunderte daraus gemacht, was dann zur Zeit Jesu sozusagen Gesetz war? Wenn wir die Evangelien aufmerksam lesen, dann merken wir, dass Jesus wiederholt solche Praktiken schwerstens kritisiert, zum Beispiel im Matthäus 15. Ich habe den Text dann auch auf dem Blättchen, das ich für heute vorbereitet habe, steht der Text drinnen, könnt ihr euch dann durchlesen. wo Jesus ganz klar macht, dass die jüdischen Vorstellungen von Unreinheit und die Gesetze, die sie drumherum gebaut haben, dass die genau zum Gegenteil führen. Also das Problem des Judentums zur Zeit Jesu war das, dass man zu den Gesetzen Gottes weitere Gesetze hinzugefügt hat, die in der Bibel gar nicht so stehen. Zum Beispiel steht in der Bibel nirgends, dass man als Jude nicht mit einem Heiden gemeinsam essen darf. Es steht nur, man soll nichts Unreines essen. Und da seht ihr, wie diese Gebote Gottes pervertiert worden sind und nicht mehr den Sinn gehabt haben, den sie eigentlich hatten. Das heißt, es geht nie Altes Testament gegen Neues oder umgekehrt Neues gegen Altes, Gesetz, die Gebote Gottes gegen ich weiß nicht was, sondern das Problem waren die Menschengebote. Das Problem war, dass diese Gebote Gottes verschärft wurden, so unlogisch und absurd das klingen mag. Nicht nur die Speisen wurden unrein, sondern die Menschen wurden plötzlich unrein. Ein Heide war per se unrein. Die Vorstellung war, der Heide ist unrein, ich als Jude bin rein. Auch das musste Jesus korrigieren. Denken wir an das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, wo der Pharisäer sagt, ich bin nicht wie dieser Zöllner, der stiehlt und ich weiß nicht, was macht, ja? Sondern ich als Pharisäer, ich verzehnte alles und ich weiß nicht, was er noch alles aufzählt. Dann sehen wir, wie der Zöllner Buße tut, seine Sünde bekennt. Und dann sagt Jesus, der ging gerettet, selig nach Hause gegenüber dem Pharisäer. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass diese Sicht der damaligen Zeit, ich als Jude bin rein, der Heide ist unrein, auch ein beträchtliches Maß an Überheblichkeit mit sich brachte. Kommt uns das irgendwie ein bisschen bekannt vor? Überheblichkeit, ich bin nicht so wie die da draußen, ich bin Christ. Also ich bin weit davon entfernt, mit dem Finger auf die Juden zu zeigen, sondern der Pharisäer, der sitzt in uns. Und da müssen wir ehrlich mit uns selbst sein, dass wir uns nicht überhöhen. Petrus kommt durch diese Vision zu der Erkenntnis und alles, was er erlebt, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Er macht keinen Unterschied, sondern in jedem Volk ist ihm angenehm, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Egal, Jude, Schweizer, Afrikaner, Asiat, Südamerikaner, völlig egal. Ja, was ist nun wirklich neu im Neuen Testament? Wirklich neu, und das ist eine Neuoffenbarung, ist die, dass wir gelesen haben, dass Gott diese Tiere gereinigt hat. Was Gott gereinigt hat, mache du nicht unrein, sagt Gott dem Petrus in der Vision. Und das ist eine Wahrheit, die wir wiederholt im Neuen Testament lesen, nämlich in den Evangelien, hier in der Apostelgeschichte und in den Lehrbriefen, dass es keine unreinen Speisen mehr gibt. Das ist wirklich neu. Das ist eine Neuoffenbarung, die auch die Christen, die jüdischen Christen lernen mussten. Also, das ist das Missverständnis bezüglich Unreinheit und jetzt kommen wir sofort zum Missverständnis bezüglich Heiligkeit. Denn das sind, die sind natürlich ganz eng miteinander verbunden und das ist das Missverständnis, das auch bei uns in der Schweiz durchaus vorhanden ist, nämlich zu glauben, dass es reicht, in meiner Beziehung zu Gott ein redlicher Bürger zu sein oder ein guter Christ zu sein. Tue Recht und scheue niemand. Ich bin ein redlicher Bürger. Und diese Einstellung, die kennen wir nur zu gut. Die ist weit verbreitet und man glaubt, indem man also redlich ist und so weiter, das reicht, um mit Gott ins Reine kommen zu können. Aber das steht im Widerspruch zu dem, was wir aus dem Römerbrief vor zwei Wochen gehört haben, was ich zitiert habe, nämlich dort lesen wir, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite lesen wir, Gott gefällt es und Gott sieht es, wenn ein Heide Gerechtigkeit übt. Und auf der anderen Seite lesen wir, dass hier keiner ist, der Gutes tut. Und Geschwister, das müssen wir im Zusammenhang lesen, denn es geht darum, in Vollkommenheit Gutes zu tun. Ohne irgendetwas Unreines zu tun, ohne irgendeine Sünde zu tun. Und das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und wenn wir jetzt zu diesem Cornelius zurückkommen, der Mann war fromm. Er hat Almosen gegeben, er hat regelmäßig gebetet. Kennen wir diesen Cornelius? Wissen wir, was in dem seinen Leben schon alles vor sich gegangen ist? Wissen wir, warum er zu so einem Menschen wurde, der Gott gesucht hat? Wissen wir, welche Schicksalsschläge er schon erduldet hat? Wissen wir, was er als Hauptmann alles getan hat, was sein Gewissen belastet hat? Wissen wir alles nicht. Aber ich bin 100% sicher, der Cornelius hat all das erlebt. Ich bin sicher, Cornelius hatte Leichen im Keller. Dinge, die vielleicht nur er weiß, die nicht richtig sind vor Gott. Und wir wissen nicht, was alles in seinem Leben schon geschehen ist, damit er seine Distanz Gott gegenüber erkannt hat. Das weiß nur Gott. Und Gott sieht das Herz eines Menschen an. Und es ist Gott angenehm, wenn Menschen beginnen zu sagen, mit mir stimmt was nicht. Das ist Gott angenehm. Wenn Menschen beginnen, Gerechtigkeit, sich bemühen, Gerechtigkeit zu üben. Aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Dazu braucht es das Evangelium, das Frieden, Vergebung der Sünden, ein ewiges Leben, Buße und so weiter uns vorstellt. Und auch Cornelius, also Petrus hat all das gepredigt. Petrus hat den Kreuzestod Jesu gepredigt, er hat die Sündenvergebung gepredigt, den Glauben gepredigt, die Buße gepredigt. Und nun kommen diese Menschen durch diese Predigt zum Glauben und bekommen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Siegel des Glaubens. Damit wird sichtbar für diese Gläubigen, Petrus ist ja mit 6 Leuten dorthin gegangen, dass Gott sie gereinigt hat, dass Gott in ihnen Wohnung nimmt. Und Gott kann nur in einem gereinigten Gefäß Wohnung nehmen. Und das ist eine Lektion, die Petrus lernen musste, die dann die Apostel lernen mussten und die wir lernen müssen, weil, wie gesagt, wir stecken alle in derselben Problematik drinnen, dass wir die Dinge durcheinander bringen. Was ist das Ergebnis dieses gewaltigen Ereignisses? Das Ergebnis der Überwindung dieser Missverständnisse ist essentiell für die Weltmission. Dadurch werden alle Grenzen gesprengt und das Evangelium kann in die ganze Welt hinausgetragen werden. Man kann sagen, das ist der Durchbruch für die Weltmission. Und interessanterweise lesen wir dann tatsächlich unmittelbar nach diesem Abschnitt von der ersten heidnischen Gemeinde in Antiochien in Syrien. Jetzt ist die Zeit reif. Jetzt wird in dem Bericht offenbar, das Evangelium geht hinaus. Und was wirklich dramatisch ist und tragisch ist, das ist gleichzeitig, wie das Evangelium zu den Heiden geht, in Jerusalem ist die Situation komplett eskaliert und die Apostel und Jünger mit Todesstrafen belegt werden. Einmal gelingt es sogar, den Jakobus umzubringen. Der Petrus entkommt durch die Bewahrung Gottes. Und andererseits sehen wir, dass in Israel ein Mensch, nämlich dieser König Herodes, als Gott verehrt wird. Stellt euch das vor, in Israel wird ein Mensch als Gott verehrt. Eine größere Blasphemie kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also einerseits das Evangelium geht in die Welt hinaus, andererseits komplette Eskalation in Jerusalem. Es brauchte tatsächlich Gottes massives Eingreifen, um diesen Durchbruch zu erreichen. Ein Engel kommt zu Cornelius, Petrus bekommt eine Vision dreimal, und dann wird sichtbar, wie Gott den Heiligen Geist auch auf Nicht-Juden ausgießt. Gewaltig. Und das ist die Lektion, die wir aus diesem Text lernen können. Aber wir wollen auch Anwendungen für uns selber mitnehmen. Ich habe schon gesagt in der Predigt, bewahren wir uns, mit dem Finger auf Juden zu zeigen. Es geht überhaupt nicht. Der Pharisäer ist in uns drinnen. Alles, was Israel erlebt hat, das ist das, was in den Menschen drinsteckt und was Menschen machen. Und darum, erste Anwendung, Gott liebt gute Werke. Das muss man unter uns evangelischen Christen immer wieder sagen, wenn man sagt, wir werden ja ohne Werke errettet, daher sind die Werke nicht wichtig. Das ist richtig, zur Errettung sind sie nicht wichtig. Aber Gott liebt gute Werke und in der Bergpredigt sagt Jesus, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist doch ein wunderschöner Vers. Herr Geschwister, fragen wir uns, wo sind meine guten Werke in der Beziehung, in meiner Familie, in meiner Ehe, in meiner Nachbarschaft, an meiner Arbeitsstelle, in der Schule? Wo setze ich mich ein für die Gemeinschaft? Aber nicht, um mich zu profilieren und zu zeigen, wie toll ich bin. Nein, um Gott die Ehre zu geben, Geschwister. Das ist ein kleiner Unterschied, aber großer Unterschied. Und da möchte ich uns dazu ermutigen. Und das Zweite, wir brauchen keine Berührungsängste zu Menschen haben. Ich habe sie angedeutet in der Predigt, diese Unterscheidung zwischen wir hier herinnen, die wir sozusagen alles wissen und alles richtig machen, weil wir gläubig sind, gegenüber denen, die da draußen sind. Geschwister, dieses Denken ist bei uns vorhanden. Und ich bitte, dass wir uns davor bewahren. Sondern Gott will, dass wir das Evangelium genau in dieser Welt der Sünde verkündigen. Und keine Berührungsängste haben im Umgang mit Menschen, so wie auch Jesus mit Zöllnern, Prostituierten und so weiter verkehrt hat. Das war ein Skandal. Es ist auch heute ein Skandal. Aber wenn Gott das von uns will, dann möchte ich uns ermutigen, dass wir das tun. Und so möchte ich noch einmal auf dieses Buch hinweisen, von Jesus reden, ohne komisch zu wirken. Ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen war das darauf hingewiesen. Und dieses Buch zeigt sehr schön, wie wir durch eine freundliche Gemeinschaft mit Menschen, mit unseren Mitmenschen, mit unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulkollegen, wie wir das Evangelium verkündigen können. Indem wir auf sie zugehen. Indem wir sie nicht meiden. Und das möchte ich uns auch ans Herz legen, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Damit möchte ich schließen. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, es ist schön zu sehen, was du eigentlich gedacht hast. Durch das Evangelium, durch die Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus, das ganze Alte Testament bereits schattet Jesus Christus voraus, bis die Zeit reif wurde, dass du, Herr Jesus, kamst in diese Welt zur Erlösung unserer Sünden durch deinen Tod am Kreuz. Ja, wir beten dich an und wir beten und ich bitte für uns, dass du uns zu solchen Menschen machst, wie du es dir vorstellst. Zu deiner Ehre, dich zu loben und zu preisen oder dass die Menschen dich loben und preisen, dass sie dich, den Vater im Himmel, wirklich Freude bekommen über dich. Schenke du das bitte, Herr. Amen.